euch das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Und mit mir im Studio heute Konstantin Schreiber mit weiteren Nachrichten und Patrick Hallatsch hat den Sport, unter anderem Bundesliga-Fußball.
Hallo, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend auch von mir.
Es mag eine Osterüberraschung sein, es mag aber auch ein Windei sein. Nachdem es in den vergangenen Wochen und auch nach den diplomatischen Bemühungen der USA keine Anzeichen auf ein Ende oder auch nur ein Abflauen der russischen Raketenangriffe auf ukrainische Städte und Dörfer gab, nun dies. Präsident Wladimir Putin ruft über die Osterfesttage eine 30-stündige Feuerpause aus. Sie soll bis Mitternacht morgen Abend gelten. Ein Zeichen des guten Willens oder Hinhaltetaktik? Im Gespräch mit seinem Generalstabschef klang Putin jedenfalls so.
Ich ordne einen Stopp aller militärischen Aktionen für diesen Zeitraum an. Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite unserem Beispiel folgen wird. Gleichzeitig müssen unsere Truppen bereit sein, mögliche Verletzungen der Waffenruhe und Provokationen durch den Feind, jede seiner aggressiven Aktionen, abzuwehren.
Ja, Fragen dazu jetzt an Silke Dietrich in Moskau. Silke, wie ist diese Ankündigung von Putin zu bewerten?
Naja, das soll jetzt vor allen Dingen seinen guten Willen demonstrieren. Und den will er vor allen Dingen auch in Richtung Donald Trump demonstrieren, weil das hat er heute nochmal ausdrücklich gesagt. Er hat gesagt, er begrüße es, dass auch Donald Trump Friedensverhandlungen wünsche. Und dann hat er aber eigentlich gleich den Ball schon sofort weiter an die Ukraine gegeben und gesagt, also die müsse jetzt erstmal beweisen, dass sie auch den Waffenstillstand einhält. Und das sei ja eben ein Zeichen, dass die überhaupt auch an Friedensverhandlungen interessiert sind. Und prompt gerade eben gab es jetzt eine Meldung vom russischen Gouverneur in Cherson, der gesagt hat, dass die Ukraine trotz Waffenstillstand gerade weiter schießen würde.
Heute Abend gab es dazu also auch skeptische Stimmen, zum Beispiel von der EU-Kommission. Hat denn Putin überhaupt ein Interesse an einer richtigen Waffenruhe?
Also nicht zum jetzigen Zeitpunkt und auch keine längerfristige. Das haben wir eigentlich schon gesehen. Da stand ja schon eine 30-tägige Waffenruhe, nicht nur 30 Stunden wie jetzt, sondern 30 Tage im Raum von Seiten der Ukraine. Die hat Putin nicht angenommen. Er hat zwar seinen Truppen wohl befohlen, nicht auf die Energieinfrastruktur der Ukraine anzugreifen, aber vielleicht ist auch nochmal ganz gut zu gucken, wo heute Wladimir Putin auch den Waffenstillstand verkündet hat. Er saß da mit dem Chef des Generalstabs und dieser Chef hat dann erstmal vorher noch erwähnt, wie weit die russischen Truppen gerade vorrücken und dass sie auch die Aufgaben der Spezialoperation erfüllen würden. Also ich sehe im Moment ehrlich gesagt, jetzt wenn die Waffenruhe, diese Osterwaffenruhe überhaupt eingehalten wird, nicht, dass danach nicht weiter angegriffen werden würde von Seiten Russlands.
Silke, vielen Dank für die Informationen nach Moskau. Ja, und wie reagiert die Ukraine auf diese Ankündigung aus Moskau? Skeptisch. Präsident Volodymyr Zelensky schrieb kurz nach Putins Waffenruheankündigung auf Social Media und berichtete da von neuen russischen Drohnenangriffen. Das zeige, Zitat, Putins wahre Einstellung zu Ostern und zu menschlichem Leben. Fragen dazu an unsere Reporterin in Kiew, Judith Schacht. Judith, das heißt ja dann wohl, die Ukraine traut Putin selbst bei dieser vom Zeitrahmen her ja ziemlich überschaubaren Ankündigung nicht über den Weg.
Nein, und man kann es tatsächlich auch verstehen. Ich kann den Moment beschreiben, als wir von der Nachricht gehört haben, von der Waffenruhe über Ostern. Da hat es sofort Luftalarm in Kiew gegeben und ich denke, das zeigt schon einiges. Die Führungsriege der Ukraine hat sich auch schon skeptisch geäußert. Außenminister Sibiya, der hat gesagt, diesen Worten müssen Taten folgen. Er hat nochmal betont, dass Russland ja bislang diese 30 Tage Waffenruhe immer abgelehnt habe und dass jetzt diese 30 Stunden keine große Friedensbereitschaft zeigen würden. Zelensky hat noch mal ergänzt, dass die Kämpfe an der Front derzeit weitergehen. Also da kann man jetzt auch noch keine Waffenruhe sehen. Und wenn man mit den Menschen hier spricht, auf der Straße, das haben wir vorher noch gemacht, dann glaubt da eigentlich keiner daran, dass es jetzt ruhig wird. Es sind ja hier die Osterfeiertage. Das ist ein sehr wichtiges, heiliges Fest, das man mit der Familie verbringt. Da hat man auf ein bisschen Ruhe gehofft, aber dass die Waffenruhe diese Ruhe jetzt auch bringt, glaubt hier eigentlich keiner.
Judith, danke für die Informationen nach Kiew.
Gerne.
Im Krieg gibt es kaum Rücksicht auf Feiertage und religiöse Feste. Das müssen Sie derzeit auch im Nahen Osten erleben. Normalerweise ist Ostern das wichtigste Fest der Christenheit, die Zeit, an der zigtausende Pilger und Gläubige an die heiligen Stätten in Jerusalem ziehen, den Kreuzweg auf den überlieferten Spuren Jesu nachgehen, in der Grabeskirche beten. Doch der Gazakrieg, die unsichere Lage in Israel schrecken die einen davon ab, die Reise nach Jerusalem anzutreten. Und andere dürfen erst gar nicht rein nach Israel, wie Christian Limpert über Ostern in Zeiten des Krieges berichtet.
Ein Gottesdienst in Bethlehem im palästinensischen Westjordanland. George Salzer ist ein christlicher Pfadfinder. Eigentlich pilgern er und seine Gemeinde zu Ostern von hier aus immer ins nahe Jerusalem. Dieses Jahr nicht. Die meisten der 50.000 palästinensischen Christen haben von Israel keine Einreiseerlaubnis nach Jerusalem erhalten. Ihre Prozession muss jetzt hier stattfinden. Wir sind sehr traurig darüber, weil wir in Jerusalem sein sollten, auf den Straßen, wo Jesus lief, wo er beerdigt wurde und auferstanden ist. Doch diese Mauern unüberwindbar, Jerusalem nur ein paar Kilometer dahinter. Selbst wer eine Reisegenehmigung hat, scheitert meist an geschlossenen israelischen Checkpoints. In Jerusalem heute Mittag. Geistliche entzünden das Osterfeuer, reichen es aus der Grabeskammer heraus, einer der Höhepunkte des Osterfestes. In diesem Jahr feiern orthodoxe und westliche Christen gemeinsam, dennoch seien deutlich weniger Pilger aus dem Ausland da als sonst, sagen die Geistlichen. An diesem Karsamstag trauert die Grabeskirche auch, weil so wenige Besucher, keine Pilger da sind. Die Anzahl von Polizei ist höher als die Anzahl von Pilgern und Militärposten schränken die Leute in ganz Jerusalem ein. Wir beten zu Gott, dass er Frieden bringt, dass der nächste Karsamstag besser wird als dieses Jahr und wir alle Pilger empfangen können. Auch die Altstadt Jerusalems abgeriegelt. Eingangskontrollen und Zugangsbeschränkungen sind so streng wie selten zuvor. Die israelischen Behörden begründen dies mit erhöhter Terrorgefahr. Zurück zu George Ballas nach Bethlehem, Westjordanland. Bei ihrer Osterprozession hier beten sie vor allem für die 2 Millionen Menschen im Gazastreifen. Wir bitten Gott, dieses Ostern alle Probleme in Gaza zu lösen. Wir haben so viele Menschen verloren. Wir trauern um alle Menschen in Gaza. Jesus ist für alle Menschen da, nicht nur für Christen. Wir bitten Gott, uns Frieden zu geben. Noch bis Montag finden in den christlichen Kirchen Jerusalems weitere Ostermessen und Prozessionen statt. Für die meisten palästinensischen Christen im Westjordanland, auf der anderen Seite der Mauer, bleiben auch diese unerreichbar.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages. Konstantin, mit dir.
In Rom haben Vertreter der USA und des Iran erneut über das iranische Atomprogramm verhandelt. Die beiden Parteien sprachen allerdings nicht direkt miteinander, sondern über Vermittler aus dem Golfstaat Oman. In dessen Botschaft fanden die Gespräche statt. Irans Außenminister erklärte im Anschluss, man habe Fortschritte gemacht. Die Verhandlungen sollen am kommenden Samstag fortgesetzt werden. Die USA werfen dem Iran vor, Atomwaffen zu entwickeln. Das oberste Gericht der USA hat die Abschiebungen von venezolanischen Häftlingen nach El Salvador vorerst gestoppt. Präsident Trump hat bereits mehrere Migranten ohne Anhörung in das mittelamerikanische Land fliegen lassen, unter Berufung auf ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert, das bisher nur im Krieg angewendet wurde. Dagegen hatte eine Bürgerrechtsgruppe geklagt und nun vorläufig Recht bekommen. Seit mehr als einem Monat demonstrieren in Tunesien zahlreiche Menschen gegen einen sogenannten Staatsstreichprozess. 40 Oppositionellen wird vorgeworfen, den Sturz von Präsident Said geplant zu haben. Heute nun wurden mehrere der Angeklagten verurteilt zu Haftstrafen von bis zu 66 Jahren. Die Verteidigung sieht darin den Versuch der zunehmend autoritären Führung Tunesiens, unliebsame Kritik zum Verstummen zu bringen. Nach rund 7 Jahren Bauzeit hat eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe das Dock in Wismar verlassen. Die Disney Adventure ist rund 340 Meter lang und bietet 6.000 Passagieren Platz. Wegen der Insolvenz der MV-Werften in der Corona-Pandemie hatte sich der Bau erheblich verzögert. Schließlich hatte die Meyer-Werft aus Papenburg die Fertigstellung übernommen.
Und wir nehmen jetzt mal Tempo auf. Der Jamaikaner Usain Bolt war 8-facher Olympiasieger auf den Sprintstrecken und wurde gerne auch mal als Rennmaschine betitelt. So präzise, so programmiert war sein Lauf. Diese Geschwindigkeit auf kurzer Distanz, die wird wohl so schnell auch nicht der beste Roboter erreichen. Aber wie sieht es bei längeren Strecken aus? Haben da zweibeinige Roboter schon eine Chance gegen den Menschen? Ansätze. Eine Antwort gab es heute bei einem Halbmarathon in China, wo zum ersten Mal Menschen und Roboter gemeinsam antraten. Jörg Endres.
Der Mensch rennt los und der Roboter soll's ihm nachmachen. Bei dem Halbmarathon mit Mensch und Maschine in Peking. 21 Kilometer, auch für Roboter eine Herausforderung zur Freude der menschlichen Läufer. Mancher stapft mutig drauf los oder drückt gleich richtig aufs Tempo. Anderen wird es gleich am Anfang zu viel. Und wieder andere widersetzen sich ihren Erbauern. Am Modell Läufer Nummer 2 hat Kong Yicheng vom Team Droidup bis kurz vor dem Wettbewerb herumgeschraubt. Ein halbes Jahr Training liegt hinter ihm. Es ist wie bei einem Menschen. Er beginnt ganz langsam, zum Beispiel 5 Kilometer weit zu laufen. Es geht darum, nach und nach seine Ausdauer und die Widerstandsfähigkeit der Bauteile zu verbessern. Vor allem die Fußgelenke und die Knie leiden auf der langen Distanz und die Batterie soll möglichst lange halten. An einer Art Roboter-Erfrischungsstation gibt es aber notfalls eine neue. Mit dem Lauf wollen 20 chinesische Robotikunternehmen zeigen, was sie können. In vielen steckt staatliches Geld. China will führende Roboternation werden, den Technologiewettlauf mit den USA gewinnen.
Dann habe ich den Eindruck, dass auch bei der Chip-Technologie Amerika natürlich immer noch einen Riesenvorteil hat, weil sie eben direkt die Nvidia-Chips zur Verfügung haben. Aber das muss man schon auch sagen, die Chinesen holen da sehr, sehr stark auf, würde ich sagen. Und vor allem in einem Bereich, das sind die Aktuatoren, die Motoren selber.
Die aber manchmal ein Eigenleben zu führen scheinen, wie in diesem Social-Media-Video. Ein Roboter wird abgeführt. Bei den Teilnehmern des Halbmarathons kann das nicht passieren. Sie sind ferngesteuert. Durchs Ziel schafft es dann der erste Roboter nach 2 Stunden und 40 Minuten, etwa 1,5 Stunden nach dem ersten menschlichen Läufer. Das Team von Kong Yicheng ist langsamer und erreicht viel später Platz 4 unter den Robotern, dafür am Ende ohne Batteriewechsel. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben getan, was wir können. Und allein dabei sein bei einem Halbmarathon, sagen manche menschliche Läufer, ist ja auch schon eine Leistung.
Und wir bleiben sportlich und kommen zur Fußball-Bundesliga. In der hat sich der FC Bayern München 3 Tage nach dem Ausscheiden aus der Champions League ja ganz gut erholt gezeigt, Patrick.
Ja, kann man so sagen, Ingo. Aber der Spielplan, der hat es auch nicht so gut gemeint mit den Heidenheimern. Denn es gibt sicherlich bessere Termine, als kurz nach dem Aus in der Champions League auf wütende Bayern zu treffen. Die haben sich tatsächlich so ein bisschen in Frust heute von der Seele gespielt. 4 Tore geschossen und keins kassiert. Das hätte auch in der Königsklasse zum Weiterkommen gereicht. Aber die Bundesliga ist nun mal nicht die Champions League und Heidenheim nicht Mailand. Immerhin sind die Münchner der nächsten Meisterschaft einen weiteren Schritt näher gekommen. Und zwar ohne große Mühe.
Jubelnde Bayern-Fans auf der Ostalb. Der Tabellenführer zeigte gegen Heidenheim eine erholte, souveräne Leistung. Vom Champions League aus keine Nachwirkungen. Die Bayern in den dunklen Trikots sofort im Spiel. Olysee auf Harry Kane. Schon lagen die Bayern vorne. Der Torjäger traf nach 13 Minuten. Anschließend schickte Serge Gnabry den Kollegen Konrad Leimer Richtung Heidenheimer Tor. Der ganz überlegt nur 6 Minuten nach der Führung das 2:0. Heidenheim harmlos und mit viel Respekt, die Münchner mit vielen Chancen. Kingsley Coman kurz vor der Pause mit dem 3. Treffer, zu viel für Heidenheim.
Wenn man dann früh 2:0 zurückliegt und dann 3:0 in der ersten Halbzeit, habe ich eher an meine Spieler gedacht, wie unfassbar schwer das sein muss in dem Moment auf dem Feld. Da ist es außen für uns alle einfach, obwohl es auch nicht einfach war. Und das hat nicht mit Ratlosigkeit zu tun. Heute hat einfach der FC Bayern die Qualität ausgespielt.
Nach der Pause blieb alles beim Alten. Bayern besser, Bayern traf das 4:0 durch Kapitän Joshua Kimmich.
Ja, das Problem ist, ich bin ja schon viele Jahre dabei, aber viele Tore sind nicht dabei rausgesprungen. Deswegen freut man sich immer noch, wie man gesehen hat.
Für Bayern ein großer Schritt Richtung Meisterschaft. Für die abstiegsbedrohten Heidenheimer waren die Bayern heute einfach zu gut.
Und wir machen weiter mit dem Kampf um die internationalen Plätze. Da darf sich der SC Freiburg so ein klein bisschen als Gewinner des bisherigen Spieltags fühlen. Denn während die Konkurrenz Federn in Form von Punkten liegen ließ, konnten die Breisgauer Hoffenheim bezwingen. Der Sportclub freut sich über 3 Big Points auf dem Weg nach Europa.
Lukas Höhler, sein Doppelpack war sichtlich Balsam für die angekratzte Stürmerseele.
Als Stürmer in Freiburg tun Tore extrem gut. Und es freut mich, dass es heute doppelt geklappt hat und dass wir gewonnen haben. Es ist ein sehr schöner Tag heute.
Die Gäste aus Hoffenheim mit 2 vergebenen Torchancen in der Anfangsphase, Freiburg effektiver. Lukas Höhler mit dem 1:0 in der 28. Spielminute. Das 4. Saisontor des 30-Jährigen. Der Sportclub in dieser Phase das bessere Team, nutzte seine Möglichkeiten. Litz Doan mit dem 2:0 in der 36. Minute. Noch vor der Pause in der 2. Minute der Nachspielzeit Hoffenheim mit dem Anschlusstreffer durch Bülter, der Ball unglücklich abgefälscht von Lukas Höhler. Unmittelbar vor Ende der ersten Halbzeit die Gäste sogar noch mit dem Ausgleich zum 2:2 durch Kramaric.
Das war wichtig und dafür haben wir auch die Halbzeit genutzt, um das wieder auch zu relativieren, zu sagen, Jungs, es ist quasi 0-0. Wir gehen wie zu Spielbeginn dann eben auch rein und das haben sie sensationell gemacht.
Nach dem Seitenwechsel die Partie weiterhin auf hohem Niveau, doch Freiburg mit diesem Kombinationsspiel und dem 3:2 Siegtreffer durch Höhler. Der SC Freiburg bleibt auf Kurs in Sachen Europa und Lukas Höhler meldet sich passend zum Saisonendspurt in guter Form zurück.
Die weiteren Ergebnisse: Mainz gegen Wolfsburg 2:2, Leipzig gegen Kiel 1:1, Bremen schlägt Bochum 1:0. Union Berlin und Stuttgart sorgen beim 4:4 für einen Bundesliga-Rekord. Alle Tore fielen in der ersten Hälfte. Morgen finden dann noch 3 Partien statt. Augsburg empfängt Frankfurt, Dortmund trifft auf Mönchengladbach und St. Pauli spielt gegen Leverkusen. Die Tabelle: Die Bayern weiterhin auf Titelkurs vor Leverkusen und Frankfurt. Freiburg verbessert sich auf Platz 5. Union Berlin macht den Klassenerhalt perfekt. In der Abstiegszone Heidenheim auf dem Relegationsplatz. Dahinter Bochum und Schlusslicht Kiel. Weiter geht's mit Tennis. Alexander Zverev wird beim ATP-Turnier in München seiner Favoritenrolle durchaus gerecht. Im Halbfinale besiegte der Hamburger den Ungarn Fabian Marojan glatt in 2 Sätzen. Finale souverän erreicht. Das findet morgen statt. Vielleicht kann er dann sogar doppelt jubeln, denn morgen wird Alexander Zverev 28. Und feiern durften heute Abend schon die Volleyballer aus Lüneburg, denn sie haben einen echten Krimi für sich entschieden, die Halbfinalserie gegen Friedrichshafen. Heute war es extrem eng. Lüneburg setzte sich nach hartem Kampf mit 3:1 Sätzen durch und gewann die alles entscheidende 5. Partie. Damit hat Lüneburg zum ersten Mal das Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Und dort treffen die Niedersachsen natürlich auf den Serienmeister und Titelverteidiger Berlin.
Es waren zwar keine schauerkörnigen Eises, die es da heute gab, aber ein wenig trockener und wärmer könnte es zu Ostern vielleicht schon werden. Claudia, wie sieht es damit aus?
Na Ingo, ich glaube, diese schauerkörnigen Eises, die bekommen wir morgen zum Teil sogar richtig kräftig, denn es besteht Unwettergefahr mit zum Teil heftigen Schauern und Gewittern. Aus Südwesten kommt ein Tiefdruckgebiet, ein Frontensystem und vorlaufend zu dieser Front können sich eben sehr kräftige Schauer und Gewitter entwickeln und zwar in diesem orangen und in diesem rötlichen Streifen. Das ist eben nicht nur kleiner Hagel, sondern das sind zum Teil erhebliche Regenmengen. Manchmal 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter, wird ja nicht jeden gleich treffen. Und in der Spitze können es sogar bis zu 35 Liter werden. Wie gesagt, auch kleiner Hagel ist dabei. Stürmische Böen, zum Teil Sturmböen bei Durchzug der Gewitter. Und die Gefahr für den heftigsten Regen besteht eben hier von der Mitte Nordrhein-Westfalens über Hessen bis in den Nordwesten Bayerns. Und da die nicht sehr schnell ziehen, kann das also wirklich Unwettercharakter haben. Diese einzelnen Schauer und Gewitter, die wirklich sehr heftig ausfallen. In der Nacht erstmal trocken. Letzte Tropfen ziehen nach Nordosten ab. Morgen dann im Laufe des Tages dichtere Wolken aus Südwesten. Das ist diese Front. Im Laufe des Nachmittags breitet sich Regen aus. Und vorlaufend zu diesem Regen halt über der Mitte bis zu den Mittelgebirgen Nordrhein-Westfalen die örtlich auch mal sehr heftigen Schauer und Gewitter. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 10 bis 4 Grad. 1 Grad, wo es längere Zeit aufklart. Lüneburger Heide zum Beispiel. Morgen Nachmittag an den Küsten und im Südwesten mit den dichten Wolken maximal 16 Grad. Im Südosten Bayerns bis 25 Grad. Die nächsten Tage sind immer mal wieder einzelne Schauer und Gewitter möglich. Temperaturen bleiben dazu aber bei bis zu 20 Grad.
Und bis dahin wissen wir, wie wir uns auf den Osterspaziergang morgen vorbereiten müssen. Vielen Dank, Claudia, dafür. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Genau, und darin Gedanken über ein Leben, das stets neue Chancen bietet.
Morgen begrüßt Sie dann hier an dieser Stelle Julian Niharika-Senn. Wir wünschen Ihnen einen schönen Ostersonntag und sagen Tschüss.
Tschüss.
Gute Nacht.
Und bleiben Sie zuversichtlich. Wann, wenn nicht dann? Ostern.